SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zur Spitzenreiterin und zu einem ja schmalen Buch, was die Seiten angeht. Denn dort steht die Neuübersetzung eines legendären Romans, der vor über 100 Jahren erschienen ist. Auch das gibt es auf der SWR-Bestenliste. Normalerweise sind dort Neuerscheinungen platziert, aber weil sich die Kritikerinnen und Kritiker auch in einer literarischen Tradition verortet sehen, und das finde ich sehr schön, gibt es immer wieder Neulektüren, es gibt Neuübersetzungen. Und die kommen, wenn sie besonders herausragend sind, auch auf die SWR-Bestenliste. Chérie heißt das Buch der französischen Schriftstellerin Sidonie Gabrielle Claudine Colette, die auch nur unter ihrem Nachnamen Colette firmiert. Im Manesse Verlag ist nun die neue Übersetzung von Renate Hähn und Patricia Klobuschinski erschienen. Als Colette das Buch 1920 veröffentlichte, war das ein Skandal. Klaus Nüchtern, worum geht es?
Ja, es geht einfach um eine Beziehung zwischen einer älteren Frau. Also, ja. Das ist das Thema des Buches, tut mir leid. Das Thema des Buches handelt davon, dass diese Frau älter wird und dass ihr Geliebter, eben der besagte Chérie, gut über 20 Jahre jünger ist. Mit heutigen Begriffen würde man vielleicht sagen, sie ist seine Sugar Mommy und er ist ihr Toy Boy. Das Ganze hat aus gegenwärtiger Perspektive auch noch ein bisschen unangenehme Aspekte, oder es wäre heute vielleicht auch schon wieder ein Skandal, weil die Mutter dieses Chéries, die da auch eine gewisse Rolle spielt, sehenden Auges das hinnimmt. Also die sind befreundet und die fängt sich dann halt was mit ihrem Sohn an. Die Mutter greift dann insofern ein oder sieht dann auch ihre Fäden, als sie dann den mit einer etwa gleichaltrigen Frau, also die ist dann, glaube ich, 19. Und auch schon in diesem Alter ist das dann schon ein Thema, ja, also sozusagen, weil er sie dann einmal fragt, wie alt bist du eigentlich? Und sie sagt dann ja so, ach Gottes Willen, ich bin schon 25. Also das Thema ist einfach das Hinfälligwerden oder aus beiden Perspektiven, klar, das hat ein Ablaufdatum. Die Kapitalien, die ich auf den Markt, die ich anzubieten habe.
Es ist aber auch ein Liebesroman.
Es ist ein Liebesroman, es ist ein wahnsinnig witziges und böses Buch und es ist zugleich ein sehr trauriges Buch. Nicht nur, weil klar ist, also diese Beziehung, es gibt da eine Entfernung, also eine zeitliche Entfernung, die Lea verschwindet quasi dann einmal aus dem für einige, das ist, muss man auch dazu sagen, das spielt sich schon auch in gehobenen Kreisen ab. Das sind auch dann die Kreise, wo man dann einfach einmal ein paar Monate irgendwohin verschwinden kann, an einen Kurort oder nach Biarritz oder wohin auch immer. Und es ist auch nicht so, dass sich dieser junge Mann aushalten lassen muss. Es ist halt sozusagen Teil seines Lifestyles. Ja? Also es fängt gleich einmal damit an, dass er mit den Perlen spielt und klar macht, also eigentlich hätte er die gerne. Und also es ist ein Parallelbuch, das man vielleicht assoziieren müsste, ist Oscar Wilde's Picture of Dorian Gray. Ja? Nur, dass halt diese offenkundige Moral sozusagen dieses Bild verfällt, während der Protagonist seine Schönheit behält, nicht so plakativ ausgestellt wird.
Es ist ein großes Drama, was da auch erzählt wird. Am Anfang scheint es noch ganz gut zu gehen zwischen Lea und Chérie. Die beiden sind ein Liebespaar, aber dann bemerkt natürlich die erfahrene Frau, dass der junge Mann sich so leicht von ihr abwendet und dann geht es wirklich zur Sache. Aus Chérie liest nun Isabelle Dumais. Bitte sehr.
Zum ersten Mal in ihrem Leben wartete sie vergebens auf etwas, woran es ihr bisher nie gemangelt hatte. Auf das Vertrauen, die Entspannung, das Bekenntnis, die Aufrichtigkeit, die enthemmte Redseligkeit eines jungen Liebhabers. Diese tief nächtlichen Stunden, in denen sich die fast kindliche Dankbarkeit eines Jünglings an der warmen Brust einer reifen, haltgewährenden Freundin ungehemmt in Tränen, Vertraulichkeiten und Groll ergießt. »Ich habe sie alle durchschaut«, dachte sie eigensinnig. »Ich habe immer gewusst, was sie taugen, was sie denken und was sie wollen. Und dieses Gör hier, das wäre wirklich ein starkes Stück.« Nun, da er kräftig war, stolz auf seine 19 Jahre, Fröhlich bei Tisch, ungeduldig im Bett, gab er nichts von sich preis als seinen Körper und blieb geheimnisvoll wie eine Kurtisane. Zärtlich? Ja, wenn ein unwillkürlicher Aufschrei, eine impulsive Umarmung Ausdruck von Zärtlichkeit sind. Doch mit den Worten kehrte seine Bösartigkeit zurück und ebenso die wachsame Bereitschaft, sich zu entziehen. Wie oft hatte Lea gegen Morgengrauen, wenn sie ihren liebessatten, befriedeten Geliebten in den Armen hielt, in dessen Blick aus halbgeschlossenen Augen und in dessen Mund das Leben zurückkehrte, als ob jeder Morgen und jede Umarmung ihn schöner als am Vortag neu erschüfen, wie oft hatte sie in dieser Stunde, selbst besiegt von Eroberungslust und Geständnisbegier, ihre Stirn gegen Cheries Stirn gedrückt. Sag etwas, sprich, sag mir. Aber kein Bekenntnis kam aus dem geschwungenen Mund und kaum anderes als kindische oder berauschte Wortspiele mit dem Namen Nunun, den er ihr als Kind gegeben hatte und den er ihr heute auf dem Gipfel der Lust wie einen Hilferuf entgegenschleuderte.
Isabel de Mee las aus Cherie von Colette in neuer Übersetzung von Renate Hähn und Patricia Klobuschinski, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Shirin Socitravala, die Geschichte nimmt ja jetzt doch einiges an Fahrt auf. Es wird geheiratet und betrogen und man wird reingezogen. Das ist das Erstaunliche bei diesem Buch, weil man sich ja schon fragt, sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen heute noch auf diese Weise zu rezipieren und wie stehen wir überhaupt zu dieser Geschichte, wie nehmen wir sie wahr? Und das ist auch die Frage, ist diese Geschichte mit dem großen Altersunterschied und so weiter auch fürs heutige Publikum interessant? Und wenn ja, in welcher Ebene?
Ist auf jeden Fall für ein heutiges Publikum interessant. Und zwar, weil es auf diese Art geschrieben ist. Also ich habe zum ersten Mal Colette gelesen und hätte nicht gedacht, dass das ein solches Vergnügen wirklich auf hohem Niveau ist. Man merkt, dass Colette auch Theaterkritikerin war, weil ganz viel in diesen Salons ist wirklich wie in so ein Theaterstück. Also sie kann einfach wahnsinnig gut Dialoge schreiben. Das ist herrlich. Und Klaus Nüchtern hat die wichtigste Vokabel genannt. Es ist wirklich sehr bösartig. Und das macht natürlich großen Spaß, auch wie sie alternde Frauen beschreibt. Es gibt so viele Szenen, in denen sie die Hälse beschreibt und diese Ringe, die nennt sie Venusringe und das beschreibt sie en Detail, wie dann die Perlenkette in diesen Ringen verschwinden und manchmal die Hälse so dick werden, dass das Kinn auch nicht mehr zu sehen ist. Also das ist schon sehr komisch, wie sie das macht. Von daher finde ich das zeitlos und über die damalige Zeit erfährt man ja eigentlich gar nicht, weil ich habe es dauernd gelesen und dachte, wo sind wir denn? Wann spielt es denn? Es gibt überhaupt kein Außen, das interessiert diese Leute nicht. Die interessieren sich nur für Liebe und für Geld und für sonst gar nichts,
auch für
oder?
Körper, ja, also Liebe, Besitztümer in der Tat, Geld. Ja, ja, genau.
Ich glaube, auf die zwei Sachen kann man es reduzieren, aber wir erfahren nicht, dass das vorm Ersten Weltkrieg, da könnte man ja vielleicht auch noch mit anderen Dingen beschäftigt sein.
Helmut Böttiger, wie sehen Sie das? Also man hat ja Colette immer mal wieder vorgeworfen, es sei so etwas wie Unterhaltungsliteratur in der damaligen Zeit. Insbesondere in Deutschland, das ist interessant in der Rezeptionsgeschichte, ist das eine Autorin gewesen, die hier mit gewissermaßen mit einem Augenzwinkern rezipiert wurde. In Frankreich ist das anders. Wie würden Sie die literarische Qualität einschätzen?
Der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich ist da vor allem sehr interessant. In Frankreich ist es eine Göttin, das ist eine Kultautorin, die ist die einzige, die neben Simone de Beauvoir ein Staatsbegräbnis bekommen hat. Und in Deutschland ist sie sehr fremd. Da hat man nicht das Sensorium offenkundig dafür, was das irgendwie ausgemacht hat in Frankreich. Und es ist ja auch eine spezifische soziologische Gruppe, die man in Deutschland so überhaupt nicht kennt. In Frankreich gibt es ja so eine Aristokratie, die immer weiter auf ihren Besitztümern ist und nie ihre Privilegien verloren hat. Es gibt eine Bourgeoisie, die sehr reich ist, gerade im 19. Jahrhundert. Und dieses Buch ist 1920 erschienen, also am Ende des Ersten Weltkrieges. Und es geht um diese spezifische soziale Schicht, Halbweltdamen, Kurtisanen, die aber in diesem aristokratisch-bourgeoisen Milieu groß geworden sind. Und eine der für mich lustigsten Stellen ist, dass Chéri dann einmal, das ist sehr heiß im Zimmer bei seiner Mutter, bei so einer Teegesellschaft, da lockert er die Krawatte und er wirft irgendwie das Jackett weg und es ist ihm zu heiß. Und das kann Lea, die Hauptfigur, überhaupt nicht ertragen. Das sagt, entweder nackt oder richtig angezogen. Aber halbnackt geht gar nicht.
Ich hätte die Stelle parat. Diese nachmittägliche Verwahrlosung widerte sie an. Noch nie hatte ihr junger Geliebter sie tagsüber halb entblößt oder mit geöffneten Mieder oder in Pantoffeln erwischt. Meinetwegen gern nackt, lautete ihre Maxime, aber nicht halbnackt. Und diese Mutter Pelou und ihr Sohn, dachte sie, man setzt sie vor einen üppig gedeckten Tisch oder fahre sie aufs Land und zack, legt die Mutter ihr Korsett ab und der Sohn seine Weste. Kneipiernaturen auf Urlaub.
Im Nachwort lobt die Schriftstellerin Dana Grigorczyk ausdrücklich das Pathos der Autorin. Ich zitiere das mal: Das hierzulande verschmähte Pathos ist Colettes Methode, von der Verletzlichkeit des Lebens zu schreiben. Wie pathetisch ist Colettes Stil tatsächlich?
Ich finde den eigentlich nicht pathetisch oder sozusagen das Pathos liegt hinter einer Fassade. Diese Figuren betreiben ja einen unglaublichen Aufwand der Selbststilisierung. Ja. Da kann man jetzt natürlich auch irgendwie einen Bogen schlagen zur Körperkultur der Gegenwart, wo schon junge Mädchen irgendwie an sich herumdoktern lassen, die Leute ins Fitnessstudio laufen. Die Protagonistin, also Lea, die hat eine tiefe Verachtung für Hässlichkeit. Das verzeiht sie sich nicht und den anderen nicht. Und wir haben es ja schon gehört, das ist eine der fantastischen Stellen, sind einfach ist ein richtig gehendes Schandmaul, ja. Also wie da diese Frauen geschildert werden, ist wirklich an Bösartigkeit schwer zu übertreffen. Und es gibt auch eine sehr hübsche Stelle, wo Chéri mit seiner jungen Frau zusammen ist, für die er eigentlich überhaupt nichts übrig hat. Und wo sie dann so hinsinkt auf das Bett. Und es wird dann verglichen mit einem Schal, der so zu Boden gleitet. Und dann entspinnt sich irgendeine, auch typisch für dieses Segment der Gesellschaft, wo man sich sehr viel, sehr lange den Kopf zerbrechen kann über Einrichtung und Innenarchitektur und wie man diese Wohnung gestaltet. Und dann sagt eben die junge Frau, wo sie jetzt denkt, dass die Vase zu stehen kommen soll. Und dann sagt Chéri, nix da gibt's keine Vase, die Vase bin ich. Also wenn ich sozusagen da nackt im Raum stehe, dann muss das reichen. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel für diesen fetischisierenden Blick, ja. Also es geht auch sehr viel auch um diesen Female Gaze, also der sexualisierte Blick einer Frau auf einen jungen Mann.
Aber das ist ja das Tragische an dieser Lea, dass dieser bösartige Blick, den hat sie ja auch sich selbst gegenüber, wenn sie dann immer älter wird und in den Spiegel guckt. Und apropos Vase, dann gibt es nämlich eine Stelle, da schaut sie in den Spiegel und ist sehr zufrieden mit ihren Armen, die wohl noch sehr schön sind, und beschreibt sie so. Und das Fazit ist dann aber schöne Henkel an einer sehr alten Vase.
Herr Böttiger, vielleicht noch ein Wort zur Übersetzung. Wird die Wahrnehmung Colettes in Deutschland vielleicht auch ändern?
Es kommt darauf an, wie weit wir uns diesem französischen Milieu annähern können. Das ist ja ein sehr frivoles Milieu in besseren Kreisen. Und das Pathos, das hier ja ausgestellt wird, das ist natürlich ein falsches Pathos. Das ist ein Pathos auf dem Theater, was man in diesen ganzen Gesprächen merkt. Die sagen ja nie, was sie denken, was sie wirklich fühlen.
Sie sind höflich und zugleich giftig.
Die sind giftig. Das ist eine eigene Kultur des Sprechens, dass man nicht das sagt, worum es eigentlich geht, aber Effekte erzielt, bösartige Effekte. Und die Freundin von Lea, die Mutter von Chéri, da wird immer wieder beschrieben, dass das eine feindselige Vertrautheit unter Halbweltdamen ist. Eine feindselige Vertrautheit. Und das ist eine bestimmte Form auch von Dialogen, wie die mit miteinander sprechen, die tatsächlich ganz schwer ins Deutsche zu übertragen ist, weil das ist ein Soziolekt, den es in Deutschland nicht gibt, also dieses Anspielungsreiche. Und einfacher wird es bei den Überlegungen von Lea, die versucht, ihr Alter so weit wie möglich rauszuschieben, das auszukosten, solange es noch geht, muss ich alles nehmen. Aber sie beschreibt dann, das ist auch eine der schönen Stellen, wo sie nicht über sich spricht, aber man merkt, es geht eigentlich darum, was sie umtreibt. Da gibt es eine 70-jährige Lilly mit einem ganz jungen Geliebten. Und diese 70-jährige Lilly wird beschrieben, sie hat die Leibesfülle eines korsettierten Eunuchen. Und ich habe die alte deutsche Übersetzung jetzt nicht angeschaut, aber das sind so Stellen, wo es wirklich auf jedes Wort ankommt und wo man dann auch merkt, Lea schiebt es von sich weg, sie weiß aber genau, was auf sie zukommt. Also etwas tatsächlich zwischen Tragik und Komik, so eine eigene Zwischenform. Also ich habe das auch in der deutschen Sprache schon als etwas wahrgenommen, was sehr eigen ist, für uns sehr fremd ist, aber doch etwas Faszinierendes hat.
Also mir ist das überhaupt nicht fremd.
Also vielleicht liegt es daran, dass die Wiener im Spezifischen ein bisschen mehr für Frivolität übrig haben als die Stuttgarter oder die Deutschen. Also ich glaube, ich prophezeie Colette eine große Karriere. Die Frau kann einfach was. Mir ist aber genauso gegangen, aber ich habe jetzt im Frühjahr, und ich kann das auch sozusagen weiterempfehlen, gibt es noch eine Neuübersetzung von Claudines Elternhaus von Elisabeth Edel, die ja auch schon Stendhal und Flaubert übersetzt hat. Und im Übrigen muss man auch dazu sagen, Colette wurde von Marcel Proust und André Gide hoch geschätzt. Die empfanden sie als jemanden, der auf Augenhöhe ist. Also dieses Klischee, dem auch ich aufgesessen bin, das ist so eine leicht frivole Unterhaltungsliteratur, ist Quatsch. Und Claudines Elternhaus macht auch noch einmal einen ganz anderen Bereich auf. Das ist sozusagen ein Memoir ihrer Kindheit, wo es sehr stark um Natur geht, um Tiere. Also noch einmal eine ganz andere Facette. Also ich finde, die Frau kann einfach wirklich alles. Ja? Also die kann Naturbeschreibungen, die kann Dialoge. Das ist ein sehr schönes Beispiel für, wie es gemacht wird, nämlich Show, don't tell. Also sie führt das vor an ihren Figuren. Sie lässt die Figuren sprechen, aber hält sich irgendwie zurück. Es gibt da praktisch keine Kommentare von einer auktorialen Erzählfigur, die es uns jetzt noch einmal aufs Auge drucken würde.
Die Jury ist sich einig. Ja, Chérie, die Neuübersetzung von Colettes Romanklassiker. Chérie erschien im Manesse Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Und alle sind inspiriert und werden demnächst noch viel mehr Colette lesen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren auf den Stuttgarter Buchwochen zu Gast Shirin Sotschrit-Travalla, Helmut Böttiger und Klaus Nüchtern. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.